Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ihr Lieben, Hammer! Ich freue mich total, dass ich da sein kann, aber wir machen eine Sache. Weil wir feiern Ostern heute und in Ostern, ihr könnt noch einen Moment, ich brauche euch gleich noch einen Moment. In Ostern, was ich ein absolutes Vorrecht ist, überleg mal, wer heute rund um die Welt alles feiert, dass Jesus auferstanden ist. Dies vereinigt uns nicht nur mit unserer Denomination, sondern mit allen möglichen Denominationen, die dir noch so fremd sein mögen. Aber wir teilen mit ihnen die Hoffnung und der tiefe Glaube und die Begegnung mit dem, dass Jesus an Karfreitag nicht nur gestorben ist und all deine Schuld, all deine Sünde, all deine Last genommen hat, sondern Gott hat es sich nicht rauben lassen, ihn neu zu beleben. Und er an diesem Morgen, als die Frauen ans Grab kamen, voller Augen gesehen haben, wow, er ist nicht mehr da, wo ist er nur hin? Damit beschäftigen wir uns nachher. Aber ich will euch einladen, lasst uns doch diesen Jesus noch einmal einen richtig fetten Applaus geben. Ich zähle bis drei und dann bleibt ihr nicht sitzen. Nein, nein, nein. Ihr springt auf. Ich kann gut springen. Ich habe extra meine, sind keine Springerstiefel, aber Springschuhe habe ich extra an. Und bei drei springt ihr auf und lasst uns Jesus wirklich einen jubelnden, einen freudevollen, einen kraftvollen Applaus geben. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Woohoo! Danke, Jesus, wir feiern dich, Herr. Wir danken dir, dass du wiedergekommen bist, dass du auferstanden bist, dass wir eine berechtigte, eine belegte, eine echte Hoffnung haben, die uns trägt, die uns verändert, die unser Leben auf den Kopf stellt. Und dafür preisen wir dich und feiern dich heute hier in Berlin, aber mit allen unseren Brüdern, Schwestern rund um die Welt machen wir deinen Namen groß und wir beten und glauben, dass wenn diese Botschaft durchdringt, sie diese Welt nicht unverändert lässt. Amen. 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 Jetzt dürft ihr gerne Platz nehmen. Hammer. Okay, jetzt weiß ich, dass ihr es könnt. Weil vorhin war es ein wenig zögerlich noch, aber wenn diese Freude da ist, dann muss sie doch raus, oder? Amen. Gut. Oh, gut. Jetzt bin ich bereit. Danke, Band, das habt ihr gut gemacht. Also, heute ist Ostern, das habe ich euch schon gesagt. Mein Name ist Paul. Ich bin, ich sage immer, in der Mitte meines Lebens. Die Hälfte habe ich noch vor mir. Ich bin 46 Jahre alt, habe mich mit einem Freund unterhalten. Er ist 47, er hat gesagt, er ist bei 50%. Dann bin ich vielleicht bei 48%. Das ist der Hammer. Und ich bin verheiratet mit Sabine, die habe ich heute mitgebracht. Und auch unsere drei Kids, zwei Mädels und ein jungen Tom, der ist 9, der ist bei den Kids. Vielleicht kannst du sie spotten. Die Teenager stelle ich euch nicht vor, das ist vielleicht ein bisschen peinlich. Aber ihr findet es vielleicht heraus. Sie heißen Carla, Lilly und Tom. Ich bin Teil des Leitungsteams bei uns, bei Equippers Rhein-Main in Mainz. Bin seit Jahrzehnten schon mit Torre befreundet. Wir durften, hatten das Vorrecht, diese Kirche mit, oder ich durfte sie mitgründen. Bin einer der Ersten, der in diesem Jugendkreis, der zu der Kirche geworden ist, das Vorrecht hatte, Jesus zu treffen. Und er hat mein Leben wirklich verändert. Und dafür bin ich total dankbar. Ich bin quasi werde Pastor genannt. Ich bin so eine Art Ehrenamtspastor. Ich arbeite als Physiker. Ich leite ein Team von Ingenieuren. Wir bauen so Elektronikteile. Ist im Moment nicht ganz so easy, die ganze Lage in diesem Teil meines Lebens, weil die Wirtschaft und alles, was so rund um die Welt passiert, ist ein bisschen kompliziert im Moment. Und das wirkt sich auch dort aus. Ich freue mich einfach, heute hier zu sein. Wir sind extra ein bisschen vorher schon gekommen und genießen jetzt das lange Osterwochenende in Berlin und Umgebung. Und heute wird ja die Sonne auch strahlen. Und heute ist mein Gebet für dich, weil wir haben die Predigtserie, als ich Jesus getroffen habe. Heute ist mein Gebet für dich, dass du Lust bekommst, Jesus zu treffen. Und ich glaube, er ist hier. Du hast ihn gemerkt. Wir haben ihn gefeiert. Er hat vielleicht dein Herz schon berührt, dass du Jesus triffst. Wenn du eine Begegnung mit Jesus brauchst, dann lauert er darauf, dir heute zu begegnen. Und das Wort Gottes, was ich auspacke und die Geschichte, wie Menschen Jesus getroffen haben, soll dem dienen, dass du Lust bekommst, ihn zu treffen, dass du vielleicht die Hoffnungslosigkeit verlierst, dass alle ihn treffen können, außer du. Das solltest du verlieren. Heißt das außer du oder außer dir? Außer dir. Aber du kannst ihn treffen und dass du Lust darauf bekommst, ihm zu begegnen und ihn zu treffen. Schöne Grüße und frohe Ostern soll ich euch auch sagen von Pastor Torre und Gabi. Die sind heute in Mainz am Start. Wir haben 3 Gottesdienste. Ich bin ganz gespannt, was Gott dort tut. Wir haben heute Taufe. Ihr habt es. Nächste Woche ist der Hammer. Und ich kann euch sagen, ihr habt so viele Fans in Mainz, die euch anfeuern, die glauben, die mitbeten, dass Gott hier in Berlin etwas weiterbaut und zündet, damit aus dieser Stadt heraus wirklich etwas entsteht und Jesus groß gemacht wird. Und ich kann es sehen und ich freue mich darüber, dass ich jetzt auch schon, ich glaube, zum 4. Mal mittlerweile kommen darf, um einfach mitzuhelfen, dass Gott das neu belebt und tut, was er hier vorhat. Genau, da dürft ihr auch mal applaudieren. Als ich Jesus getroffen habe, hat sich mein Leben verändert. Das kann ich euch sagen. Ich war 19 Jahre alt und als ich Jesus getroffen habe, ist aus einem Gott, der abstrakt war, den ich kennenlernen durfte in der katholischen Kirche, in meinem Kommunion, Firmenkreis, Messdienerstunde und whatever, ist aus einem Gott, der, von dem ich glaubte, dass er zwar was mit der Welt zu tun hat, ja selbst der Schöpfer dieser Welt ist und der gute und wertvolle Prinzipien hineingelegt hat, plötzlich wurde, als ich ihn getroffen habe, aus diesem Jesus, dem Lehrer, dem Philosoph, dem Gründer und Stifter einer Religion, wurde mein Retter, mein Jesus, mein Herr, mein Freund und mein Leben hat sich verändert. Und das ist mein Wunsch für dich. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier sitzt. Vielleicht hast du ihn getroffen und bist deswegen heute hier. Vielleicht hat jemand dich eingeladen, der ihn schon kennt und getroffen hat und du sitzt hier und fragst dich, warum? Ich glaube, er will sich dir vorstellen und er möchte dir heute begegnen und dieses Ostern zu einem besonderen Ostern machen, denn er ist nicht tot, er ist auferstanden. Amen. Er ist auferstanden und die Christen, die das schon lange kennen, die antworten immer wahrhaftig auferstanden. Und dieses wahrhaftig, ich mag die deutsche Sprache, ist wahr und es haftet. Es ist ein echtes und ich glaube, dass der Glaube, dass er wahrhaftig auferstanden hat, macht etwas mit dir. Und die Geschichte, die wir uns heute anschauen, wo 2 Personen Jesus getroffen haben, hat sie wahrhaftig verändert. Und Jesus musste sie überzeugen, dass er auch wahrhaftig auferstanden ist. Deswegen gib dich nicht damit zufrieden, wenn dieser Spruch nur ein Spruch ist, sondern Gott und Jesus möchte dir so begegnen, dass du wahrhaftig in allem mit deinem ganzen Wesen davon überzeugt bist, dass er auferstanden ist. Und zwar auch ganz persönlich für dich. Da wollen wir jetzt reinschauen. Also, wir schauen uns eine Geschichte an, die ist am Ostersonntagnachmittag passiert. Ich habe die immer so ein bisschen überflogen und habe auch noch nie eine Predigt drüber gehört. Aber Ostersonntagnachmittag, also das, was du nachher oder heute Abend machst, da ist das passiert vor 2000 Jahren. Und zwar lesen wir, und ich lese euch die ganze Stelle vor, aus Lukas 24. Da war nämlich kein Osterkaffee trinken, sondern diese 2 haben Jesus getroffen. Und wir tauchen ein in Lukas 24 und ich setz dich mal ordentlich und aufrecht hin, weil ich lese jetzt relativ lange vor. Ich versuche gut, engagiert und mit vollem Leben zu lesen, aber falls du nur einen Kaffee heute Morgen hattest, dann setz dich aufrecht hin und verpass nicht das, was Gott zu sagen hat. Lukas 24 beginnt ab Vers 13. Am Morgen, das vielleicht als Intro, waren die Frauen schon ans Grab gegangen. Die Frauen sind immer die Ersten, die aufstehen. Die Frauen sind immer die Ersten, die dem nachgehen, die versuchen, die Wahrheit rauszufinden. Manche würden sagen, sie sind besonders neugierig. Ich würde sagen, sie versuchen rauszufinden, was ist wirklich passiert. Und so hatten sie schon das leere Grab gefunden. Und als allererstes hatte Maria Magdalena schon Jesus, den Auferstandenen, gesehen. Aber jetzt springen wir in den Nachmittag hinein. Aber es ist noch am gleichen Tag. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Also 11 Kilometer, 2 Stunden Weg ungefähr, würde ich sagen. Ja, wenn du schneller bist, bist du gut. Aber sie waren unterwegs, waren verwirrt, sie waren aufgebrochen, sie wussten nicht, was war los und sie mussten irgendwie nach Emmaus, warum auch immer. Plötzlich, sag mal plötzlich, kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihm. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Sehr merkwürdig. Du triffst Jesus und merkst es nicht. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was dort in den letzten Tagen geschehen ist. Was waren das für Ereignisse? Fragte Jesus. Na, das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Die Frauen haben immer recht. Wenn du lange verheiratet bist, ist das eine gute, es hilft deiner Ehe. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Sie waren ja 2 Stunden unterwegs. Weil wenn du bei Mose und den Propheten anfängst, brauchst du vielleicht auch 2 Stunden, bis du zu Jesus kommst. Und so ist es dann auch. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort, sag mal sofort. Ich check nur, ob ihr noch wach seid. Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden oder der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Doch sie alle hatten schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. Warum fürchtet ihr euch so? Fragte er. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht euch meine Hände an, seht euch meine Füße an. Ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin. Denn ein Geist hat keinen Körper und ich habe einen, wie ihr seht. Bei diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Noch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Und er fragte sie, habt ihr etwas zu essen da? Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß ihn vor ihren Augen. Dann sagte er, als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Nun öffnete er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. Er sagte, Es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Wow, lange Stelle, oder? Aber ich wusste nicht, muss ich gestehen, dass diese beiden Jünger, die nach Emmaus unterwegs sind, bis hierhin geht die Szene. In meiner Erinnerung endet die, als sie ihn erkennen. Aber sie gehen zurück, sie sind dabei, wie Jesus kommt und sie sind dabei, wie er sie sendet und den Heiligen Geist verheißt. Also es ist wirklich eine lange Story, aber wir versetzen uns jetzt in diese beiden hinein. Wie haben sie Jesus erlebt? Was ist passiert mit ihnen, als sie ihn getroffen haben? Weil unsere, die gute Nachricht ist, Jesus ist da und er will auch dich treffen. Und vielleicht bist du an der einen oder anderen Stelle in einer ähnlichen Situation wie die beiden. Und es hilft dir zu erkennen, wie Jesus ihnen begegnet ist und was es mit ihnen gemacht hat. Ich bete, dass es dir Hoffnung macht, weil vielleicht hast du so gestartet oder sitzt du heute so hier wie sie, als sie losgegangen sind an diesem Nachmittag, verwirrt. Irgendwie kam die Nachricht nur bei ihnen an, das Grab ist leer. Dass Maria Magdalena Jesus schon getroffen hatten, haben die anderen entweder ignoriert, nicht geglaubt, zumindest haben sie es nicht gehört. Sie sind aufgebrochen und ich glaube, ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Als ich Jesus getroffen habe, und das stimmt sowohl für mich als auch für die beiden, war ich ratlos und frustriert. Diese beiden waren ratlos und frustriert. Sie hatten gehofft, dass er das Reich wieder aufrichtet, dass Hoffnung, dass Freiheit, dass Neuigkeit, dass die Römer vertrieben werden. Und sie stellen fest, er ist gestorben an Karfreitag. Und heute Morgen kommen ganz merkwürdige Nachrichten bei ihnen rein. Ich weiß nicht, warum sie nicht geblieben sind, aber sie mussten irgendwie zurück. Der eine wohnte wohl in Emmaus und sie machen sich auf den Weg. Aber sie waren ratlos und frustriert. Weißt du, was das Gute ist? Wenn wir ratlos und frustriert sind, hält das Jesus überhaupt nicht auf, dich zu treffen. Sondern in diesen Momenten kommt er. Und ich finde es so abgefahren, wie sie sind unterwegs, sie treffen Jesus unterwegs, sie sind sogar eigentlich von dem Ort weg, bewegen sie sich, wo Jesus war, wo die anderen sind. Sie sind, ich weiß nicht, welche Verpflichtungen sie hatten, aber eigentlich war die Richtung die falsche. Aber sie sind zumindest unterwegs und sie hatten keine Hoffnung mehr, sie waren enttäuscht, sie waren ratlos, sie waren sogar, und das lesen wir, voller Traurigkeit. Moment, ich muss mal hier aufschlagen. Als Jesus sie fragt, nämlich, blieben sie voller Traurigkeit stehen. Es war nicht so, sie waren wirklich am Ende mit allen und sie bewegen sich. Das Gute ist, sie waren im Gespräch, zu zweit immerhin, haben sich nicht isoliert, sondern waren unterwegs. Aber ich will dir eins sagen, wenn du ratlos und frustriert bist und nicht so richtig weiter weißt, ist es kein Hindernis, sondern manchmal die echte Chance, dass Jesus dir an diesem Ort begegnen kann und er dort begegnen möchte und dort etwas verändern möchte, an diesem Ort, wo du ehrlich bist. Hey, sie waren sogar zynisch. Jesus kommt zu ihnen und fragt sie ganz nett, worüber redet ihr? Was beschäftigt euch denn so? Ein zutiefst seelsorgerliche Fragen. Und die Antwort kommt, du bist wohl der Einzige hier, der keine Ahnung hat. Was ist überhaupt mit dir los? Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Wo warst du? Also du merkst, das ist nicht so die echte Antwort. Aber genau an diesem Punkt will Jesus dir begegnen. Er lässt sich davon überhaupt nicht aufhalten. Er läuft ihnen ja scheinbar hinterher. Und deswegen will ich dir sagen, wenn du heute Morgen hier bist, bist ratlos, bist frustriert, dann mach dich gewappnet. Jesus will dich treffen. Er will dir begegnen. Und wie ist der Weg dorthin? Jesus ist bei ihnen. Sie erkennen ihn gar nicht. Da sage ich gleich was zu. Aber der zweite Punkt ist, als ich Jesus getroffen habe, hat er sich wirklich für mich interessiert. Und zwar auf tiefster Ebene. Was macht Jesus? Er fragt diese Fragen. Hey, worüber redet ihr? Er schließt zu ihnen auf. Er fragt, was beschäftigt euch denn wirklich? Und sie sagen, du hast ja keine Ahnung, was passiert ist. Und er fragt weiter, was waren das für Ereignisse? Er wusste das, aber er wollte wissen, wie geht es ihnen? Er wollte wissen, was hat es mit ihnen gemacht? Er wollte wahrscheinlich auch verstehen, wie ist die Lage für sie in ihrem Herzen? Wie haben sie das wahrgenommen, was passiert ist? Und sie erzählen und erzählen und erzählen und er hört zu. Und sie beschreiben die ganze Geschichte. Und Jesus hört zu, er unterbricht nicht. Er sagt nicht, ja, weiß ich schon. Ich war ja dabei. Ich kann dir sogar sagen, wofür das war. Er hört zu. Und ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass sie Jesus nicht erkannt haben? Ich habe einen Kommentar gelesen. Das war scheinbar ein sehr schlauer Kommentar. Er hat gesagt, es ist ganz einfach. Die waren nach Westen unterwegs. Die Sonne ist untergegangen. Sie hatten keine Sonnenbrillen, also das ist jetzt meine Interpretation. Und deswegen sind sie gegen die Sonne gelaufen und konnten ihn nicht so erkennen. Fand ich nicht so ganz überzeugend, zumindest wenn du 2 Stunden mit jemand unterwegs bist, denke ich, wirst du irgendwann ihn auch mal anschauen. Okay. Außerdem hat ja Maria morgens am Grab Jesus auch für den Gärtner gehalten und erst erkannt, als er sie mit Namen angesprochen hat. Also deswegen glaube ich, diese Erklärung ist zwar nice, ja, so ähnlich wie hier. Ich kann euch aber auch erkennen, wenn ich ganz genau hinschaue, obwohl ich keine Sonnenbrille anhabe. Ich glaube, dass da Absicht dahinter war, Jesus hat sich nicht zu erkennen zu geben, weil er wollte wissen, wie es ihnen wirklich geht. Stell dir vor, Jesus wäre mit 3 Emmingen gekommen, wäre an ihnen vorbeigeflogen und dann hätten sie nur mit offenem Mund dort gestanden, auf den Knien gelegen und er hätte nur sagen müssen, fürchtet euch nicht und steht wieder auf. Aber er hätte nichts von dem erfahren, wie es ihnen wirklich geht, was wirklich bei ihnen los ist im Herzen, was diese Tage mit ihnen gemacht haben, welche Fragen in ihrem Herzen wirklich schlummern. Das war ein provokantes Streitgespräch, wenn es so beginnt. Hast du keine Ahnung? Ich erkläre dir mal, was die letzten 3 Tage los waren. Und Jesus hört und hört und hört. Jesus will wissen, wie es dir geht. Er ist nicht darin interessiert, die Person zu treffen, die du vorgibst an Ostersonntagmorgen. Ich habe extra einen Sakko angezogen, weil ich gedacht habe, Berlin ist seriös. Nein, aber wisst ihr, Jesus ist daran interessiert, wie es dir wirklich geht, wie du die Dinge verstanden hast. Auch wenn du vielleicht sogar weißt, dass du sie falsch verstanden hast, will er trotzdem wissen, wie es dir ist. Und deswegen gibt er sich erst ganz am Ende zu erkennen. Und deswegen tritt er ein in dieses Gespräch, lässt sich von ihnen vielleicht sogar provozieren. Und erst als sie alle Fragen gestellt haben, packt er aus. Fängt ganz vorne an bei Mose und den Propheten und erklärt und erklärt und erklärt und er nimmt sich diese 2 Stunden. Weißt du, das war der entscheidendste Tag der Weltgeschichte. Und Jesus spaziert 2 Stunden mit diesen Herren. Also ich weiß nicht, ob es Herren waren. Es gibt Kommentare, die vermuten, dass Kleopas und seine Frau die andere Person waren. Es gibt andere Vermutungen. Aber diese 2 Jünger, er nimmt sich Zeit. 2 Stunden. Vom wertvollsten Tag, der die Geschichte der Welt verändern, hört er sich ihre Fragen, ihre Provokation, ihre Sorgen an und erklärt ihnen dann von A bis Z am Ende die ganze Geschichte. Jesus will dir die Dinge zeigen. Er ist daran interessiert, wie es dir wirklich geht. Deswegen, wenn du merkst, Jesus könnte es sein, dann erzähl ihm das, was wirklich in dir abgeht. Und verbirg es nicht, weil daran ist er interessiert. Und manchmal versteckt er sich sogar, damit er das erfahren kann, was in dir wirklich los ist. Und dann fängt er an zu erklären. Und dann fangen an, Dinge sich zu verändern. Und dann passiert das, wie ich die Predigt genannt habe. Als ich Jesus getroffen habe, hat er mein Herz in Brand gesetzt. Und das ist das, was passiert, was sie erleben. Wisst ihr? Als allererstes zeigt er ihnen, dass seine Herzen nicht, dass ihre Herzen nicht in Brand stecken. Er schimpft sie und er sagt, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge an all das zu glauben, was die Propheten geredet haben. Alter, ich meine, gut, sie mussten, ich glaube, da gab es nur einen Weg, sie konnten jetzt nicht fliehen, aber Jesus ist scharf. Er hört sich alles an. Er ist daran interessiert, wie es dir wirklich geht. Aber er baut diese Beziehung zu ihnen auf und ihre Herzen beginnen, und das sagen sie später, hat unser Herz nicht angefangen zu brennen, als wir uns mit ihm unterhalten haben, als er angefangen hat zu erklären. Aber wenn Jesus anfängt zu erklären, dann ist nicht alles nice, sondern er berührt die Punkte und er sagt, sag mal Jungs, warum sind eure Herzen so träge geworden? Ihr wart doch, also er offenbart sich ihnen ja noch nicht, aber er sagt, da war diese Zeit, 3 Jahre hat dieser Jesus gelehrt, ihr wart ja scheinbar dabei und trotzdem sind eure Herzen zusammengebrochen. Und er stellt sie wieder her und erklärt es. Er erklärt ihnen alles, heißt es. Er erklärte ihnen alles. Und ich glaube, das ist wichtig. Jesus will dir manche Dinge erklärt er uns nicht, aber wir sollten uns nicht mit flachen Erklärungen zufrieden geben. Jesus, wenn du ihm dein Herz offenbarst, dann möchte er dich abholen und dir zeigen, wie manche Dinge gemeint waren, wo er dich hinführen will. Gib dich nicht mit den einfachen Erklärungen zufrieden. Bohre nach. Er hat uns ein ganzes Wort gegeben. Das ist nicht dafür da, dass du es zu Hause irgendwie als zur Schau liegen hast, sondern wir lesen darin, sie ist fest. Das Wort Gottes erträgt es, dass du es hinterfragst. Erträgt es, dass du hineinbohrst. Erträgt es, dass du damit zu Jesus kommst. Er will dir die Dinge erklären, von A bis Z. Nicht alles wirst du begreifen, aber es gibt dir eine Sicherheit. Und was macht es? Wie faszinierend. Nicht ihr Herz fängt nicht an zu brennen, als sie ihn erkennen, sondern als sie verstehen, wie Gott die Dinge gemeint hat, was passiert ist. Und ihr Herz verändert sich und es fängt an warm zu werden oder zu brennen. Und ich will dir sagen, wenn du Jesus triffst, dann fängt an, dein Herz sich wieder zu verändern. Dann fängt es an, wo es kalt, wo es träge war, wo es hoffnungslos war, fängt es an, wieder in Brand gesteckt zu werden. Auf dem Weg, wenn du mit Jesus, und wann passiert es, brannte nicht unser Herz in uns, wie er mit uns redete, im Gebet, in der Beziehung, im Kontakt mit Jesus, kann unser Herz neu Feuer fangen. Und wie er uns die Schriften eröffnete. Diese Schriften sind nicht da, um dir rein im Kopf Dinge zu erklären. Das tun sie und das können sie. Aber sie sind da, dein Herz zu berühren. Manche Verse, ich versuche mir jeden Morgen einen Vers aufzuschreiben aus dem Kapitel, was ich gelesen habe. Und manchmal schreibe ich, am Ende denke ich, ich hatte heute keinen, sondern schreibe ich ihn auf und denke drüber nach und plötzlich eröffnet sich dieser Vers und zeigt mir etwas. Einen erkläre ich euch nachher. Den habe ich aufgeschrieben mir. Aber ich will dir sagen, wenn du Jesus triffst, verändert sich dein Herz. Ich habe euch gesagt, ich hatte eine wirklich schwierige Woche letzte Woche. Sie war kurz, ist immer gut, wenn Feiertage sind. Aber irgendwie ist es ja meist nicht so, dass sich das Arbeitspensum an den Feiertagen orientiert, sondern du hast dasselbe zu tun und du musst es vielleicht in 4 Tagen machen. Jetzt kommt der Mai, Halleluja, wir sind so gesegnet mit Feiertagen in Deutschland. Ich arbeite für eine amerikanische Firma, die haben kein Verständnis, dass da eigentlich keine Woche da ist, wo du mal 5 Tage arbeiten kannst, sondern die meisten haben sogar nur 3, weil wir haben die Feiertage sogar am Donnerstag und natürlich arbeitet keiner am Freitag. Das macht die Dinge intensiv. Intensiv. Intensivmediziner haben wir auch hier. Aber ich will dir sagen, und ich war am Donnerstag echt fertig. Ich habe euch gesagt, die wirtschaftliche Situation ist schwierig. Ich habe ein großes Team, was ich leite. Wir haben Feedback bekommen, dass wir zu viele Leute für zu wenig Arbeit haben, weil die ganze Lage, und das ist wirklich kompliziert. Und ich bin jemand, der Menschen liebt und der mit solchen Situationen sehr schwierig nur umgehen kann. Und ich war echt fertig. Und ich fahre auf die Arbeit, habe so eine Dreiviertelstunde Zeit. Und ich habe gesungen, habe Lobpreis angemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, Dein Name befreit. Das ist ein tolles Lied. Und ich habe es gesungen, darin ist der Text, Dein Name befreit, dein Kreuz erlöst, dein Blut bezahlt, dein Geist belebt, dein Wort macht frei, deine Wunden heilen. Und dein Name steht über allem, nämlich Jesus. Und ich habe es so dreimal nacheinander hören müssen, bis mein Herz angefangen hat zu brennen und das zu glauben. Bin dann auf der Autobahn, bisschen mit Tränchen aufgelöst, da auf Autopilot gefahren. Aber ich kann dir sagen, gib dich nicht zufrieden. Manchmal musst du manche Texte in Dauerschleife lesen, in Dauerschleife hören, in Dauerschleife beten, bis dein Herz neu von Jesus berührt wird. Hat das die Situation am Arbeitstag, Donnerstag, signifikant verändert? Nein. Aber ich war verändert und konnte mit einer ganz anderen Haltung in diesen Tag hineingehen, durchgehen, ertragen, manche Sachen überlegen, da kann ich was ändern, da kann ich nichts ändern. Aber mein Herz war berührt und verändert und deswegen gib dich nicht zufrieden. Du kannst Jesus treffen und er möchte dein Herz verändern. Dann passiert etwas. Sie sitzen da zusammen, sie laden Jesus ein. Er bleibt sogar noch da über Nacht oder scheinbar. Sie setzen sich hin, sie fangen an zu essen. Er nimmt das Brot und er bricht es. Vielleicht, Kleopas war jetzt keiner der 12. Deswegen weiß ich nicht, ob er beim Abendmahl wirklich live dabei war. Vielleicht waren ja auch noch mehr als 12 da. Aber vielleicht erinnert er sich auch in dem Moment, wie Jesus gebetet hat und das Brot geteilt hat, als 5000 gesättigt wurden. Und boom, öffnet sich und sagt, Jesus. Und Jesus verschwindet. Das ist ein geiler, krasser Abgang, oder? Tschu! Was war das? Und erst dann erkennen sie, ja, das war Jesus. Aber weißt du, was passiert? Wenn du Jesus getroffen hast, das ist mein vierter Punkt, dann, als ich ihn getroffen habe, hat es mich in Bewegung gesetzt. Es war schon Abend. Sie hatten einen anstrengenden, wirklich krassen Tag, den krassesten Tag der Menschheit hinter sich. Komische Berichte, das Grab war leer und so weiter und so fort. Sie laufen 2 Stunden mit Jesus nach Emmaus, machen Abendbrot und zack, und dann merken sie, und was passiert? Sofort, sag nochmal sofort, sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück. Es war dunkel. Weil sie sind bei Dunkelheit dort angekommen, haben Essen gemacht und so weiter. Das heißt, es war wirklich dunkel, es war Nacht. 2 Stunden zurücklaufen. Und damals war das nicht so easy, ja. Das war ein gefährlicher Weg. Da konnte alles Mögliche passieren. Es war anstrengend, es war unangenehm, es war vermutlich kalt, ihre Füße haben wehgetan. Und dort waren immer wieder Räuberbanden, wenn du dort alleine unterwegs warst. Das hat man nicht gemacht. Aber da war etwas in ihnen, das gesagt hat, wow, das müssen die anderen hören. Die sitzen da in Jerusalem und heulen alle und wissen nicht, was los ist. Aber sie müssen hören, dass Jesus auferstanden ist. Er hat uns eben alles erklärt, wir würden es ihnen gerne teilen. Und sie fangen an zu gehen. Wenn du Jesus triffst, dann bist du fähig, dich in Bewegung zu versetzen, obwohl du müde bist, obwohl es dir schlecht geht, obwohl bestimmte Dinge noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Deswegen gib dich nicht zufrieden. Dein Herz kann anfangen zu brennen und es kann dich aktivieren, neu zu sagen, das müssen alle hören. Und so gehen sie los und bewegen sich zurück. Und es erzeugt, wenn Jesus kommt, erzeugt es eine Dringlichkeit in deinem Leben. Und zwar nicht, weil er gesagt hat, ihr müsst gehen. Der Missionsauftrag kam erst dann später in der Nacht, als sie wieder da waren, sondern sie haben erkannt, wow, wenn das wahr ist, dann müssen meine Freunde das hören. Ich muss es weitergeben. Und sie fangen an, sich in Bewegung zu setzen. Ich weiß nicht, ob sie das Abendbrot überhaupt noch eingepackt oder fertig gegessen haben, aber sie gehen sofort los. Das ganze Zeug bleibt stehen. Und sie setzen sich in Bewegung. Lass du dich in Bewegung versetzen. Wisst ihr, diese Osterbotschaft hat absolute Sprengkraft. Wir sind sie nur gewöhnt. Ich weiß nicht, wie oft du sie schon gehört hast, wie viele Osterpredigt das ist, die du heute hörst. Du weißt schon an Karfreitag, dass Jesus aufersteht und wiederkommt. Sie wussten es nicht. Und die meisten da draußen haben vielleicht Ostern verbinden sie mit bunten Eiern, süßen Häschen aus Schokolade und so weiter und so fort. Aber die Sprengkraft von Ostern, dass dieser Gott, der ja sein Leben gegeben hat, damit du frei wirst, damit du all das los wirst, was du gesammelt hast über dein Leben aus deiner eigenen Schuld und aus der Schuld, die andere getan haben und du standst einfach nur im Weg. Das hat er genommen. Aber er gibt sich nicht damit zufrieden. Er kommt zurück ins Leben. Und er kommt zurück mit Kraft. Er kommt zurück mit Hoffnung. Er kommt zurück mit Perspektive. Er kommt zurück und er möchte dich, dass du davon aktiviert wirst. Und es aktiviert automatisch, wenn du ihn triffst. Lass es zu. Und sie setzen sich in Bewegung. Und sie kommen an bei den 11. Und Jesus hat die Zeit genutzt. Er ist auch Petrus begegnet mittlerweile. Deswegen, er hatte ja jetzt 2 Stunden Zeit, weil die mussten ja erst 2 Stunden zurücklaufen. Ich glaube, dass Jesus echt war, weil er hatte einen echten Körper. Deswegen konnte er in diesem Zustand nicht an mehreren Stellen gleichzeitig sein. Hast du mal drüber nachgedacht? Deswegen nahm er sich echte 2 Stunden für diese 2 Jünger. Ich weiß nicht, ob er bei Petrus auch 2 Stunden gebraucht hat oder ob es schneller ging. Aber auf jeden Fall, als sie ankommen, wussten die anderen schon, weil er war Petrus begegnet. Und sie kommen an und sie erzählen sofort. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte. Und sie setzt sich fort. Und dann kommt Jesus selbst in ihre Runde und erscheint. Und was passiert? Zum 3. Mal eigentlich. Ich weiß nicht, ob Petrus ihn direkt erkannt hat, aber sie erkennen ihn nicht. Sie denken, es ist ein Geist. Kennt ihr die Geschichte? Ich glaube, die habe ich hier auch gepredigt, als Jesus auf dem Wasser läuft und alle denken, es ist ein Geist. Wieder. Sie denken, das kann nicht sein. Ihr Verstand kommt nicht mit der Begegnung des Auferstandenen. Und Jesus gibt alles, um sie zu überzeugen, dass er echt ist. Er stellt sich hin und sagt, guckt meine Hände, meine Füße, berührt mich, fasst sie an, umarmt mich, schaut euch das an. Und er merkt, es langt nicht. Und dann kommt dieser merkwürdige Vers. Und ich habe euch gesagt, ich habe mir vor 2 Wochen oder so, habe ich den Vers morgens in mein Buch geschrieben. Und wenn du ihn alleine liest, ist er wirklich komisch. Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß es vor ihren Augen. Ich habe nur den Vers aufgeschrieben. Und dann habe ich abends in der Runde geteilt, da ging es irgendwie drum und dann habe ich gesagt, das habe ich mir heute aufgeschrieben. Und dann haben alle so geguckt, was ist das für ein Vers, sie wussten gar nicht, wo der stand. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Jesus hat überlegt, wie kann ich den Jungs und den Mädels jetzt zeigen, dass ich kein Geist bin. Und er sagt, habt ihr Fisch da? Gebratener Fisch sogar, super. Er hat ihn gegessen und der Fisch ist verschwunden. Das heißt, der Fisch, der am Anfang auf der Platte lag, als Jesus später verschwunden ist, war der Fisch auch verschwunden, weil er hatte ihn in seinem echten Bauch. Warum war das so wichtig? Von dieser Runde, an diesem Abend, an Ostersonntagabend, haben etliche seiner Jünger und seiner Jüngerinnen ihr Leben gelassen für diesen Jesus. Und Jesus wusste, sie werden ihr Leben nicht lassen für einen Geist, für ein Erlebnis, was alle im Nachhinein einordnen als eine gemeinschaftliche Halluzination, die sie hatten. Weil sie übernächtigt, weil sie emotionsgeladen waren, weil sie... Stell dir mal vor, in welchem Zustand die waren. Ihr Herr war am Freitag gestorben. Sie waren in zutiefster Trauer. Jetzt war er verschwunden. Jetzt einer hat ihn gesehen. Noch einer hat ihn gesehen. Was geht hier überhaupt ab? Wie leicht wäre es gewesen, mit ein paar Jahren Abstand zu sagen, ja, wir waren halt einfach alle durch. Und deswegen gibt Jesus alles. Weißt du, manche von uns geben ihr Leben Jesus in einem Gottesdienst, der vielleicht sehr emotional berührend war und so weiter. Und du legst dein Leben hin. Und manchmal zweifelst du daran, ob du Herr deiner Sinne warst. Deswegen gibt Jesus alles und sagt, gib mir Fisch. Ich esse den für euch, schmeckt gut. Und wenn ich weg bin, ist der Fisch auch weg, weil ich habe ihn gegessen, um ihnen zu zeigen, dass... war keine Halluzination. Das war echt. Das ist belastbar. Darauf kannst du dein Leben bauen. Dafür kannst du dein Leben sogar geben, wenn sie dich fragen irgendwann, glaubst du Jesus? Bekennst du ihn? Oder ziehst du zurück? Etliche haben nicht zurückgezogen, sondern haben gesagt, nein, bis zum Tod bin ich treu diesem Jesus, weil ich bin ihm begegnet, dem Auferstandenen, dem Wahrhaftigen. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gehört, ich habe ihn gefühlt, ich war dabei. Jesus möchte dir zeigen, dass er echt ist, dass er wahr ist, dass er real ist. Und wenn er kommt, dann kommt Freude in ihr Herz. Wir lesen es in dieser Situation, sie waren voller Freude. Aber weißt du, was auch noch da war? Freude und Zweifel. Krass, oder? Im entscheidendsten Moment. Und ich glaube nicht, dass das nur einzelne Fraktionen war. Einer Freude oder was weiß ich, 10 Freude, 3 Zweifel. Sondern kennst du das? Diese Gefühle tauchen manchmal gleichzeitig in unserem Herzen auf. Aber sie sind keine Indikation dafür, dass das nicht stimmt, sondern Jesus, er aktiviert dein Herz. Jesus, er zeigt dir, ich bin echt. Jesus, er sagt dir und es aktiviert dich. Und gleichzeitig ist es keine hundertprozentige Sicherheit. Gleichzeitig waren da sicher auch Zweifel, sie gehen los. Wie wird das enden? Wo führt das hin? Diese paar Leute in diesem Raum abends, als Jesus erschienen ist, haben die ganze Welt verändert mit seiner Power. Er sendet sie. Ich will da jetzt nicht zu weit. Wir haben ja auch noch Pfingsten vor uns. Er verheißt den Heiligen Geist. Er sagt, ihr müsst nicht ohne Kraft gehen. Ihr bleibt dort. Ich will euch ausrüsten für all dies. Aber ich will dir sagen, Jesus möchte Freude in dein Leben zurückbringen. Er möchte Überzeugung bringen. Er ist wirklich auferstanden für mich. Er ist wirklich da. Und gleichzeitig wird da immer auch ein Rest sein, wo du Glauben investieren musst, um zu gehen über bestimmte Dinge. Für manche sind diese Hürden emotional, für manche sind sie im Verstand, für manche hängen sie vielleicht an anderen Dingen. Aber Jesus, es ist immer ein Schritt des Glaubens, ihn einzuladen und zu sagen, Jesus, komm, ich will dich treffen. Komm und begegne mir. Komm, aktiviere mich neu. Komm, nimm alle meine Fragen. Ich bringe sie dir. Setze mein Herz neu in Brand. Und dazu will ich dich heute Morgen einladen. Vielleicht bist du hier. Vielleicht bist du voller Zweifel gekommen. Vielleicht hast du gar nicht gewusst, was hier los ist an Ostern. Vielleicht hast du diese Osterbotschaft noch nie oder schon lange nicht mehr so gehört, dass sie wirklich etwas mit dir zu tun hat. Dass sie für dich ist. Hier sitzen viele im Raum, aber Jesus hätte es für dich gemacht. Er hat sich 2 Stunden Zeit genommen für 2 Leute. Eine Stunde hast du mindestens. Jesus möchte dir begegnen. Er möchte dir zeigen, dass er dich liebt. Er möchte dir zeigen, dass du ihm nachgehen darfst. Dass du dich aktivieren lassen darfst. Dass du nicht zulassen sollst, dass dein Herz träge bleibt, trüb bleibt. Sondern er möchte dir an diesem Osterfest neu begegnen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.